Hallo zu einer ganz neuen Folge Green Deal, dem Podcast von Euronet Plus rund um die Klimaschutzpläne der EU-Kommission. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Dagmar Selle. Hallo. Das klimaneutrale Europa bis 2050 ist das große Ziel und heute geht es um den nächsten wichtigen Baustein, unseren Strom. Vielleicht machen wir uns darüber manchmal etwas wenig Gedanken. Klar, Stromsparen ist in, macht sich schließlich auch auf der Rechnung bemerkbar. Aber es geht ja vor allem darum, woher unser Strom kommt, also wie er erzeugt wird. Die EU möchte, dass die Länder weg von den fossilen Brennstoffen kommen und fördert erneuerbare Energien, Wind- und Solarenergie, Wasserkraft oder auch Meeresenergie, weil dadurch auch weniger Treibhausgase entstehen. Aktuelles Ziel in der EU: bis 2030 soll mindestens ein Drittel der Gesamtenergie in Europa aus erneuerbaren Energien kommen. Generell kann nach EU-Recht jeder Mitgliedstaat den eigenen Energiemix frei wählen, also auch Atomstrom produzieren. Darauf hat auch der französische Präsident Emmanuel Macron verwiesen. Für Länder mit viel Kohlestrom sei nämlich der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht von einem Tag auf den anderen möglich. Und auch für Frankreich spiele die Kernkraft eine große Rolle und liefere mehr als 60% des Stroms. Mehr noch, Frankreich ist mit Abstand das am stärksten mit Atomstrom versorgte Land in der EU. Dort stehen nach den USA auch weltweit die meisten betriebsfähigen Reaktoren in Kernkraftwerken. Eines der Länder mit viel Kohlestrom ist Tschechien. Kohle macht zurzeit mehr als die Hälfte des Energiemixes dort aus und die Tschechen setzen bei der klimaneutralen Wende nicht auf erneuerbare Energien, sondern auf Atomstrom. Mein Kollege Till Janzer von Radio Prag International erklärt uns warum.
Tschechien will die Atomkraft nicht nur als Übergangslösung, sondern als emissionsfreie Alternative. Praktisch alle Politiker hier glauben, dass dem Ausbau grüner Energien natürliche Grenzen gesetzt sind in Tschechien. Das heißt, zu wenig Wind und zu wenig Sonne. Zugleich will man endlich die Braunkohlekraftwerke abschalten. Diese produzieren aber 46% des Stroms hierzulande. Deswegen soll neben den alternativen Energien auch die Atomkraft ausgebaut werden. So ist bis 2036 ein neuer Reaktorblock geplant. Außerdem soll die Laufzeit in beiden bestehenden Atomkraftwerken verlängert werden. Umweltschützer kritisieren, dass sich zu wenig Gedanken gemacht wird über Energiesparmöglichkeiten in der tschechischen Industrie. Außerdem werde das Potenzial der Erneuerbaren unterschätzt, heißt es. Und nicht zuletzt verweisen die Umweltschützer darauf, dass Tschechien auch einfach auf seine Stromexporte verzichten könnte. Die lagen im vergangenen Jahr bei rund 13 Terawattstunden. Das ist fast so viel wie die Jahresproduktion in einem Atomkraftwerk.
Tschechien will von der EU, dass die Atomstrom als saubere Energiequelle festlegt, denn dann können EU-Gelder in den Ausbau von Kernenergie fließen. Österreich, Luxemburg oder auch Deutschland sind total dagegen. Scharfer Gegner ist zum Beispiel auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Silvia Kotting-Uhl.
Von CO2-Freiheit des Atomstroms kann man ja wirklich nur reden, wenn man den Abbau von Uran, der übrigens unter äußerst umweltschädlichen und auch menschenrechtsverachtenden Bedingungen erfolgt, und die gefährliche Urananreicherung in der Rechnung konsequent ignoriert. Und lassen Sie uns nochmal von Kosten reden, denn Kosten nehmen uns in Geiselhaft. Atomkraft ist längst die teuerste Art der Stromerzeugung geworden. Eine Megawattstunde Atomstrom wird im britischen Hinkley Point C 119 Euro kosten und im französischen Flamanville bis zu 125 Euro. Und dazu kommen dann noch die gern ignorierten Folgekosten für Rückbau der Atomkraftwerke und die Endlagerung des Atommülls. Die weltweiten gewichteten Durchschnittskosten für eine Megawattstunde Strom aus Photovoltaik und Onshore-Windenergieanlagen lagen 2018 dagegen jeweils bei umgerechnet 78 und 52 Euro. Und last not least, Atomkraft ist den Herausforderungen der Klimaveränderungen überhaupt nicht gewachsen. Das gebrauchte Kühlwasser erwärmt die Flüsse und die Leistung der AKWs muss bei Hitzewellen deshalb gedrosselt werden. Das haben wir in den Dürresommern der vergangenen Jahre mehrfach erlebt.
Sorgt das Klimaschutzziel des Green Deals jetzt plötzlich für ein Comeback der Atomkraft? Fragen wir nach bei unserem Experten in dieser Folge, Dr. Felix Mattes vom Öko-Institut. Er ist Umweltökonom und der Fachmann im Bereich Energie- und Klimaschutz. Ja, Herr Matthes, ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Hallo.
Ich grüße Sie.
Herr Matthes, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Atomkraft im Green Deal der EU-Kommission?
Ja, der Green Deal sagt ja zunächst erstmal nichts über Atomkraft, sondern der sagt was über Klimaneutralität. Dann ist die Frage, welche Rolle Atomkraft in den verschiedenen Staaten bei der Erreichung von Klimaneutralität bilden kann. Da sind die Positionen in der EU unterschiedlich, aber wir haben eben letztendlich ein Dreieck von Kriterien. Das erste ist die Klimaneutralität. Kernenergie hat zugegebenermaßen nur wenige CO2-Emissionen. Wir haben auf der anderen Seite die Risiken von Kernenergie und wir haben natürlich auch die sehr dynamische Entwicklung der Alternativen. Und da gerade diese Entwicklung so dynamisch ist, glaube ich, dass am Ende des Tages jenseits aller Kernenergie-Folklore Kernenergie in Europa und wahrscheinlich auch weltweit eher ein Auslaufmodell ist, selbst wenn wir Klimaneutralität anstreben.
Sie haben es gesagt, die erneuerbaren Energien, die sind ja auch das Ziel, wobei gerade für Länder mit Kohlestrom diese Wende ja nicht so einfach ist und sie deshalb nicht unbedingt nur als Zwischenlösung auf Atomkraft setzen wollen. Was halten Sie davon?
Na, wir haben da sehr viel Lyrik. Das ist im Kern eine Debatte, die wir in Polen haben und die wir in Tschechien haben. Aber die Frage ist, wir sehen gerade, dass Kohlestrom durch die zunehmende CO2-Bepreisung sowie das Vordringen der erneuerbaren Energien aus dem Markt gedrängt wird. Und Investitionen, die jetzt in den nächsten 15, 20 Jahren gemacht werden, das sind ja keine Zwischeninvestitionen, sondern das müssen schon langfristig angelegte Investitionen sein. Kohlestrom wird verdrängt, ist zu teuer. Kernenergie ist, wenn man gerade Kraftwerke neu baut, extrem teuer. Deswegen werden weder Kohle noch Kernenergie längerfristig gegen die Erneuerbaren bestehen können, wenn sie nicht spezifisch gefördert wird. Von daher ist das ein System, was zwangsläufig in Richtung der Erneuerbaren geht, weil die Struktur der regenerativen Stromerzeugung in Europa im Wesentlichen auf der Basis von Wind und Sonne, auch die ökonomische Basis von Kernkraftwerken, noch weiter zerstört. Das heißt, Kernenergie ist, wenn man sie neu baut, heute schon teuer und sie wird durch in einem Markt, der zunehmend durch Sonne und Wind geprägt ist, noch teurer. Und von daher ist es am Ende des Tages allein eine Frage, mit wie viel Geld und in welchem Umfang bestimmte Staaten Kernenergie subventionieren wollen oder können.
Tschechien macht sich ja auch ein bisschen Sorgen, dass die Ressourcen, was erneuerbare Energien angeht, in diesem Land nicht reichen. Und sie bestehen auch darauf, dass die EU Atomkraft als saubere Energiequelle festlegt. Wie sauber kann Atomkraft denn überhaupt sein? Und was sagen Sie zu dem Argument aus Tschechien?
Naja, da gibt es eine rechtliche Dimension. Wenn die EU Atomkraft als saubere Energiequelle definiert, dann kann man sie subventionieren. Das ist der Hintergrund dieser Debatte. Und die Frage von Sauberkeit ist die Frage der Risikodimension. Wie gesagt, Kernenergie ist nicht ganz CO2-frei. Gerade für die Förderung und die Aufbereitung des Urans werden in erheblichen Umfang auch fossile Energieträger eingesetzt oder fossil erzeugter Strom. Das Problem der Kernenergie ist erstens das Eintreten sehr großer Unfälle. Wir haben das in Fukushima gesehen. Wir haben Modellierungen für dicht besiedelte Länder wie Deutschland, dass wenn wir wirklich eine große Katastrophe mit einem Kernkraftwerk hier haben, dass da Schadenskosten entstehen können, die etwa dem Sechsfachen des deutschen Bruttoinlandsprodukts entsprechen. Und das würde Volkswirtschaften massiv zerstören. Das heißt also, es gibt ein großes Risiko im Sinne von großem Schadensumfang, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit da klein ist. Und die Frage ist, ist das sauber oder nicht? Ich würde immer sagen, das ist nicht sauber. Und die dritte Dimension, wir haben natürlich einen Anfall von hochradioaktivem Müll, der muss irgendwo gelagert werden. Richtige Konzepte dafür gibt es auch nicht. Und das muss man sich auch klar machen. Wir machen ja in Europa Klimaneutralität und Klimaschutz und saubere Energien nicht aus Jux und Dollerei, sondern wir wollen ein weltweites Problem lösen. Und da stellt sich dann die Frage, ist eine Technologie, die eine Hochrisikotechnologie ist, ein Weg, wie wir Energie in, ich sage jetzt mal, politisch instabilen Regionen dieser Welt haben wollen oder nicht. Wenn wir das dort nicht haben wollen und wenn es nicht zum Ausbau der erneuerbaren Energien kommt, dann würden wir uns Klimaschutz erkaufen mit einem riesigen Destabilisierungspotenzial heute schon instabiler Regionen in der Welt, die man sich in einer idealen Welt wegdenken würde, die aber in der realen Welt da sind.
Sie haben eben die Subventionen angesprochen. Es wäre ja denkbar, dass dann EU-Gelder in den Ausbau von Atomkraft fließen. Was wäre das in Ihren Augen für ein Zeichen?
Naja, es ist ein schlechtes Zeichen, weil man dann eine Option zur Stromerzeugung subventioniert, für die es kostengünstige und in der Zukunft weitgehend subventionsfreie Alternativen gäbe. Wir haben aber das historische Problem, dass die Europäische Union ja aufgebaut ist auf zwei Verträge. Im Wesentlichen, die Europäische Union ist ja mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und mit dem Euratom-Vertrag gestartet. Und mit dem Euratom-Vertrag haben wir eben einen rechtlichen Dinosaurier, der die teilnehmenden Staaten, das heißt alle EU-Staaten, verpflichtet auf die Förderung auch der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie. Das heißt, wir haben eine Rechtsbasis, auf deren Grundlage die Förderung von Atom möglich ist. Das haben wir jetzt in Großbritannien gerade gesehen, obwohl sie die Europäische Union verlassen haben. Die Frage ist nur, das Geld ist nicht unendlich verfügbar. Und es wird immer wieder Kämpfe geben oder Versuche geben, Kernenergie zu subventionieren auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Man muss sich aber klar machen, dass auch für die Erzielung von Klimaneutralität das Geld nicht unbegrenzt verfügbar ist. Das heißt, wir werden möglicherweise in einigen Staaten noch einzelne neue Projekte sehen, aber auf breiter Front wird sich die Kernenergie in Europa keine Bahn mehr brechen können.
Was würden Sie denn Ländern wie Polen oder Tschechien empfehlen, die sagen, das schaffen wir nicht so einfach, auf Ökostrom umzustellen, beziehungsweise wir glauben, wir haben gar nicht die naturgegebenen Möglichkeiten dazu?
Naja, dass man das unvoreingenommen analysiert und abwägt. Und das sind Argumente, die immer wieder vorgebracht werden. Ob das gleichzeitig auch belastbare Argumente sind, das würde ich mal dahingestellt lassen. Wenn Sie sich ansehen, wie sich in Polen im Moment gerade die Windenergie entwickelt, an Land und auch auf See, wenn Sie sehen, welche Kostendurchbrüche wir im Bereich der Photovoltaik haben, also der solaren Stromerzeugung, welche Durchbrüche wir am Ende des Tages auch bei Batterien haben, dann muss man sich die Potenziale angucken und die Studien, die ich kenne, die zeigen, dass das durchaus auch in solchen Staaten wie Tschechien und Polen möglich ist. Wir haben auch den Europäischen Verbund. Selbst Polen importiert heute bereits signifikante Strommengen aus Deutschland, weil eben die Kohleerzeugung gar nicht mehr ausreicht. Wenn man sich da mal entspannt vor die Faktenlage stellt, dann ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Wenn man aber mit dem Vorurteil rangeht, die Stromversorgung ist nur mit ganz großen Kraftwerken zu sichern, die rund um die Uhr laufen, dann verstellt man sich natürlich auch den Blick für diese neue Faktenlage in Bezug auf die erneuerbaren Energien und die Batterien, die sich ja in den letzten 10 Jahren viel, viel dynamischer entwickelt hat, als selbst ich das noch vor 20 Jahren gedacht habe.
Gucken wir mal auf Deutschland. Da ist der Kurs klar. Langfristig soll unser Strom aus erneuerbaren Energien kommen. Und der Trend zeigt ja auch, dass der Stromanteil aus Kernenergie in den letzten Jahren gesunken ist. Wie vorbildlich sind wir da? Oder hakt es auch bei uns, wenn wir über die Energiewende sprechen?
Es hakt natürlich auch bei uns, wenn wir über die Energiewende sprechen. Wobei das im Wesentlichen nichts zu tun hat mit der Kernenergie. Dass der Kernenergieanteil von über einem Drittel auf inzwischen 10% zurückgegangen ist, hat was mit dem deutschen Atomausstieg zu tun. Wir hatten eine Situation, wo wir zwar die erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut haben, aber trotzdem die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung nicht runtergegangen sind. Das hat damit zu tun, dass wir eben bei den Kohlekraftwerken den Ausstieg auch nicht mit Druck vorangebracht haben. Wir haben jetzt seit 2018 die Situation, dass wir über unterschiedliche Mechanismen nicht nur die Stromerzeugung aus Kernenergie runterdrücken, sondern auch die aus Kohle. Und siehe da, die CO2-Emissionen sinken erheblich. Das heißt letztendlich, dass man, wenn man so etwas wie Energiewende und damit einen gravierenden Umbau des Energiesystems machen will, dass man nicht nur die neuen Energien ins System bringen muss, sondern dass man eben auch den Marktaustritt der nicht nachhaltigen Energien aktiv gestalten muss. Da sind wir in Deutschland beim Kernenergieausstieg immer ein bisschen belächelt worden. Wir machen das jetzt nicht allein, aber auch im Bereich des Kohleausstiegs. Und wir sehen, dass das erhebliche Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität bringen kann. Und deswegen werden wir inzwischen nicht nur noch belächelt als Vorbild, dass man eben den Marktaustritt dieser nicht nachhaltigen Energien auch systematisch organisieren kann, ohne dass das System zusammenbricht und ohne dass die CO2-Emissionen steigen und ohne dass wir irgendeinen Abstrich bei der Versorgungssicherheit machen mussten.
Ich habe in einer Statistik gesehen, auch in Schweden ist der Anteil von Kernenergie im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Scheint also auch jetzt nicht so schlecht zu laufen da von dem Kurs, den man eingeschlagen hat. Welche EU-Länder sind denn da noch ganz gut aufgestellt?
Na, wir haben zunächst erstmal, und das wird oft übersehen, eine ganze Reihe von Staaten, die überhaupt nie in die Kernenergie eingestiegen sind. Sozusagen auch die machen ja erhebliche Fortschritte im Bereich von Klimaschutz. Gucken sich Italien an, gucken sie sich Spanien an oder wo nur die Anteile gering war von Kernenergie oder wenn man sich Dänemark ansieht. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Staaten und im Übrigen die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gar nicht erst eingestiegen sind. Und wir haben eine Reihe anderer Staaten, die versuchen, die bestehenden Kernkraftwerke, Klammer auf, mit den verbundenen Risiken, Klammer zu, weiter zu betreiben. Aber letztendlich Neubauprojekte werden eigentlich nur noch in Tschechien und in Polen und in Ungarn vorangetrieben. Die kleine Ausnahme ist noch Finnland, wo wir eine sehr spezifische Situation haben. Aber im Kern wird der Anteil des Atomstroms in der Europäischen Union deutlich zurückgehen. Das zeigen auch alle Modellierungen, die in letzter Zeit unter dem Vorzeichen von Klimaneutralität für Europa gemacht worden sind.
Was man ja in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen darf, es ist immer noch ungeklärt, was wir mit dem Atommüll machen. Sprich, es gibt noch immer kein Endlager. Und das schürt in Deutschland ja schon große Ängste. Welche Rolle spielt das Ganze, also diese Suche, die noch nicht beendet ist nach einem Endlager, in dieser aktuellen Diskussion EU-weit?
Ja, das ist eine der großen Lebenslügen der Kernenergiedebatte, dass man, dieses Bild wird ja oft gebraucht, losgeflogen ist, ohne dass die Landebahn schon gebaut worden wäre. Und wir sind in dieser Situation, dass wir jetzt vermutlich eine Dekade, nachdem das letzte deutsche Kernkraftwerk sozusagen außer Betrieb gegangen ist, dass wir dann anfangen, ein solches Endlager zu bauen. Wir müssen ein Endlager haben und ich bin trotz aller Diskussion auch davon überzeugt, dass wir diesen hochradioaktiven Müll sehr weitgehend von menschlichen Gesellschaften und der Biosphäre abtrennen müssen und zwar dauerhaft, damit da nichts passiert. Das ist eine der großen Hypotheken, die wir haben. Die damit verbundenen Risiken sind jetzt aus meiner Sicht nicht zu vergleichen mit großen Nuklearkatastrophen von Kernkraftwerken. Aber es ist ein Risiko und es ist eine offene Lösung. Wir haben hochgiftige, hochproblematische Stoffe weiterhin an der Erdoberfläche stehen. Und wir werden vielleicht in 10, 15, 20 Jahren eine Lösung haben, wie wir damit umgehen können. Es gibt ein einziges Land auf der Welt, das ist Finnland, die dafür eine Lösung gefunden haben. Die haben einen anderen Weg gewählt, der ist auch nicht ganz unplausibel. Aber alle anderen Staaten auf dieser Welt gehen letztlich verantwortungslos mit diesem hochproblematischen Müll um.
Welchen Weg ist Finnland da gegangen?
Naja, sie haben sozusagen eine andere Form der Konsensgesellschaft. Sie haben andere Lagerstätten und sie haben keine Diskussionen über viele Jahre gehabt, wie wir, die das haben. Ich habe das auch nicht in Gänze verstanden, aber Finnland ist ja immerhin eins der Länder, was noch Kernkraftwerke neu gebaut hat, die ökonomisch ein Desaster waren. Es gibt noch ein neues Projekt. Wir werden sehen, ob das ein ähnliches ökonomisches Desaster wird, aber man hat sich dort dann rechtzeitig gekümmert. Man hat geeignete Gesteinsformationen und man hat dann sowas gebaut.
Was für Modelle könnten Sie sich denn generell bei der Energieerzeugung der Zukunft vorstellen, auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa?
Da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen dem Stromsystem und der sonstigen Energiewelt. Wir laufen in ein stromintensives System rein, wo wir für sehr viele Anwendungen Strom direkt einsetzen werden. Denken Sie mal an die Revolution der Elektroautos, die wir im Moment gerade erleben. Wir werden den größten Teil dieses Stroms aus regenerativen Energien, das ist für Deutschland im Wesentlichen Windenergie an Land, Windenergie auf See und Photovoltaik auf Dächern und in der Freifläche erzeugen. Das wird kombiniert mit verschiedenen Speichertechnologien. Damit werden wir in der Lage sein, einen sehr, sehr großen Teil unseres Stroms regenerativ zu erzeugen. Als ich meine Karriere begonnen habe, war der in etablierten Wissenschaftskreisen die Meinung, der maximale Anteil regenerativer Energien an der deutschen Stromerzeugung wäre 4%. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich die 50% erreichen. Da ist noch ein Weg zu gehen, aber wir werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren das Stromsystem sehr weitgehend auf erneuerbare Energien umstellen. Wir werden einen Teil der erneuerbaren Energien dazu nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Wir werden an sonnen- und windreichen Regionen der Welt ebenfalls mit billigem erneuerbaren Strom Wasserstoff erzeugen, den wir dann nach Deutschland importieren können und hier nutzen können zur Erzielung der Klimaneutralität für die Industrie etc. etc. Und das ist nicht nur ein Thema für Deutschland. Ich war gerade vor 2 Tagen in einer Videokonferenz mit einer Vertreterin des größten südafrikanischen und sehr kohlelastigen Stromerzeugers und die haben gesagt, ihre Strategie basiert ganz klar darauf, dass die erneuerbaren Energien die wirtschaftlichste und interessanteste Stromerzeugungsoption sind und die sozusagen die Kohlekraftwerke, die in Südafrika die Stromerzeugung dominieren, verdrängen werden. Von daher, wie gesagt, werden wir am Ende des Tages viel Wind- und Solarstrom haben. Wir werden relativ viele Batteriespeicher im System haben. Wir werden darüber hinaus Wasserstoff erzeugen und nutzen können und damit letztendlich ein Energiesystem, nicht nur ein Stromsystem aufbauen können, wo wir mit entsprechender Energieeffizienz klimaneutral sind, ohne dass wir uns auf Hochrisikotechnologien wie die Kernenergie einlassen müssen.
Herr Matthes, vielen lieben Dank für das Interview. Das könnten also die Pläne der Zukunft sein. Ganz ehrlich, bei einem Comeback der Kernenergie wäre mir auch irgendwie alles andere als wohl. Allein schon diese Endlagerfrage. Atommüll müsste 1 Million Jahre sicher verwahrt werden, also ferngehalten von Mensch, Wasser und Tier. Ich habe deshalb auch extra für mich einen Ökostromanbieter rausgesucht. Geht relativ einfach über die gängigen Suchmaschinen im Netz und vom Preis her ist der super und sogar weitaus günstiger als viele andere Anbieter, die Kernenergie mit in ihrem Mix haben. Wir können aber noch mehr für die Energiewende machen, auch ohne eigene Photovoltaikanlage oder ähnliches. Wählen gehen. Egal auf welcher Ebene, ob Bundestags- oder Europawahl und da unser Kreuz bei der Partei machen, die unsere Interessen bei der Energiepolitik am besten vertritt. Ja, wie ist das bei euch zu Hause? Ökostrom oder seht ihr auch Vorteile in der Atomkraft? Lasst uns mal drüber quatschen und schreibt mir in der Euronet Plus Community über unsere Facebook- oder Instagram-Seite. Ich sag erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.